Ja, also, wir lesen Johannes 13, die Verse 34 bis 35. Falls jemand mitlesen möchte. Ist dann natürlich eine quasi, eigentlich haben wir es jetzt schon gehört, aber gut. Es passte dann doch sehr gut jetzt, die Einleitung. Also, ich lese Vers 34 aus dem Johannesevangelium, Kapitel 13. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr auch einander lieben. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also wenn das mit dem Licht etwas heller gehen würde, ja, das sieht gut aus, danke. Wenn ich die Brille auf habe, dann sehe ich euch alle verschwommen. Das ist nicht schlimm, bei manchen ist es wirklich nicht schlimm. Und mir fällt da gerade einer ein. Ah, noch einer. Ja, wunderbar. Ja, ich bin schnell weg. Also der Kirchenvater Hieronymus im 4. Jahrhundert hat uns eine Geschichte überliefert über den Evangelisten Johannes. Da war er schon sehr, sehr alt und er konnte auch nicht mehr richtig laufen, wurde dann von jungen Männern in die Gemeinde reingetragen. Das Sprechen fiel ihm auch schon schwer und er hatte nur noch eine Botschaft, sagte er. Und die lautete, Kindlein liebt einander. Ja, das schien ihm quasi die wichtigste Botschaft zu sein, nur noch diese eine Botschaft. Kindlein liebt einander. Also, was uns jetzt der Text gesagt hat, ist, wir sollen uns oder die Geschwister untereinander lieben, wie Christus uns geliebt hat. Ja, ich finde persönlich, das ist ein ziemlich heftiger Anspruch. Ja, also finde ich nicht so einfach. Und an der Stelle kann man natürlich überlegen, wie hat Jesus uns denn geliebt? Ne? Und da fällt natürlich an erster Stelle ein Kennzeichen dieser Liebe ein. Oder das ist das Naheliegendste und das wissen wir alle. Jesus ist für uns gestorben. Richtig? Ja, das ist natürlich eine Hausnummer. Und wir haben es gerade auch in der Einleitung schon gehört, das steht in Johannes 15, 13, da sagt Jesus, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben für seine Freunde lässt. Also was Größeres gibt es nicht. Und ist natürlich auch klar, das kostbarste Gut, was du und ich haben, sind unser Leben. Ja? Das ist also das Größte, was man machen kann für jemand anderen, sein Leben zu lassen. Und das hat Jesus Christus für uns getan. Das ist also ein Kennzeichen seiner Liebe. Ein zweites Kennzeichen seiner Liebe ist die Vergebung. Also Jesus ist nicht zum Spaß gestorben. Er ist nicht einfach so gestorben, weil er dazu Lust hatte, sondern es war notwendig. Um Vergebung beim Vater zu erlangen. Johannes 3, 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigengeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Also ein weiteres Kennzeichen der Liebe Christus zu uns ist die Vergebung. Und ein drittes Kennzeichen ist das Dienen. Nach Markus 10, 45 ist Christus gekommen, um zu dienen. Den Menschen zu dienen und nicht um bedient zu werden. Also wir haben drei Kennzeichen, es gibt noch mehrere, aber ich möchte mich auf drei beschränken. Das erste ist, dass Jesus sein Leben für uns gab. Das zweite ist, dass Jesus Christus uns vergeben hat. Und das dritte ist, dass Jesus gekommen ist, um zu dienen. Aber Das sind die drei Kennzeichen. Es gibt aber noch viel mehr, was uns andere, zum Beispiel Paulus, überliefert haben. Deshalb lasst mich noch ein wenig über Liebe sagen, damit wir den Anspruch auch verstehen. Ja? Und eine sehr gute Definition, die auch sehr praktisch ist, finden wir von Paulus im 1. Korinther 13, die Verse 4-8. 1. Korinther 13, 4-8. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig. Sie lässt sich nicht erbitten, sie sucht nicht das Ihre, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der über Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Also hier gibt es eine ganze Menge praktischer Aspekte, die alle weg vom eigenen Ego gehen. Es geht darum, weg vom eigenen Ego zu gehen. Eine weitere schöne Stelle ist Galater 6,2. Da wird die Liebe sehr, sehr konkret. Da heißt es nämlich, also Galater 6,2, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist wirklich praktizierte Liebe, wenn man das macht. Dann haben wir Markus 42,43, haben wir einen Aspekt, also Markus 10,42,43. Da kommt ein Aspekt, der fällt völlig aus der Logik der normalen Menschen heraus. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und die Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Finde ich übrigens ein sehr aktueller Vers, sieht man heute auch noch. Und dann Vers 43, aber nicht bei euch so, sondern wer groß sein will unter euch, soll euer Diener sein. Das ist normalerweise in der Welt, wenn einer groß ist, dann wird er bedient. Der christliche Anspruch ist genau umgekehrt. Und schließlich Philipper 2,3. Tut nichts aus Eigennutz oder aus eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Höher achten als sich selbst. Okay, ich weiß, das war jetzt eine ganze Menge. Ich wollte euch einfach nur mal vorführen, was der Anspruch des Christentums ist. Und als Quintessenz kann man jetzt das alles, was ich so vorgelesen habe, zusammenfassen. Und das ist vielleicht ganz gut. Die Quintessenz aus all diesem ist zu lieben, indem wir ganz praktisch von unserem eigenen Ego weggehen, hin zu den Problemen des anderen. Wobei wir den anderen dienen in Demut und höher achten als uns selbst. Ja. Ah ja. Also das ist wirklich ein absolut enormer Anspruch, finde ich. Das ist brutal schwierig. Aber diese Liebe bewirkt etwas. Wir hatten das gesehen, wenn diese Liebe gelebt wird, dann sehen das andere Menschen. Ja, wir hatten das in Vers 35, nämlich die Menschen erkennen an dieser Liebe, dass wir Jünger Jesu Christi sind. Und die Menschen nehmen wahr, dass diese Liebe vielleicht nicht von dieser Welt ist. Es wirkt also sehr missionarisch anziehend für Menschen, die außenstehend sind. Und gerade in unserer heutigen Zeit, wo so viel durcheinander ist, wo man sagen kann, das Chaos bricht irgendwie aus. Da sehen sich Menschen nach einem festen Anker, auch nach einer Gemeinschaft, wo Menschen wirklich positiv miteinander umgehen und nicht nur negativ. Macht die Nachrichten an und alles ist negativ. Und wir wissen natürlich, der christliche Anspruch endet nicht bei der Bruderliebe. Na? Christlicher Anspruch ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 3. Mose 19, 18. Richtig gehört, steht schon im Alten Testament. Und natürlich sollen wir noch weitergehen, Matthäus 5, 43, wir sollen unsere Feinde lieben. Wow. Bleiben wir aber bei den Geschwistern, denn ich glaube, das ist schon schwer genug. Also wir haben gesehen, der Anspruch dieser Liebe ist absolut, der ist enorm. Ich bin überfordert. Okay, und wir können natürlich auch einen Realitätscheck machen. Ne? Und ja, also sagen wir mal so, mit Geschwistern, mit denen wir uns gut verstehen, ne, funktioniert das vielleicht noch ganz gut, wenn es da nicht die anderen gäbe. Ne? Ich bin viel umgezogen und habe dadurch immer verschiedene Gemeinden kennengelernt. Also recht viele, würde ich sagen. Und das, was ich jetzt sage, das gilt vielleicht nicht unbedingt für euch, weil euch kenne ich nicht so gut, ne? Außer den Lümmel da vorne. Aber ja, auf jeden Fall, das ist definitiv so, das weißt du, Wolfgang. Ich bin also da viel rumgekommen und das, was ich jetzt sage, muss nicht unbedingt für euch zutreffen. Also nicht, dass nachher einer kommt und sagt, hier, ne, ich kann euch nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Aber nehmt einfach das mit, was an Punkten bei euch vorhanden ist. Und ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere Punkt ist dabei. Also in vielen Gemeinden, die ich kennengelernt habe, wurde dieser Anspruch eigentlich nur teilweise gelebt. Also diese superchristliche Liebe habe ich selten erlebt. Und immer wieder habe ich gleiche Strukturen kennengelernt. Also du hast in vielen Gemeinden hast du verschiedene Gruppen. Und die Gruppen untereinander, die sind sehr homogen. Also sie verstehen sich hervorragend. Man könnte meinen, das sind gewisse paradiesische Zustände. Die lieben sich alle und so. Aber das Problem ist, die einzelnen Gruppen haben selten in der Gemeinde untereinander Kontakt. Und es ist für Außenstehende sehr schwer, in diese Gruppen hineinzukommen. Und das hängt einfach damit zusammen, dass diese Gruppen sich über Jahrzehnte entwickelt haben und da sehr viel Vertrauen aufgebaut wurde. Das ist gut, das ist auch menschlich. Aber die Frage ist, ob das so christlich ist. Aber das sind jetzt nur kleinere Details. Im Grunde genommen habe ich auch ganz andere Verhältnisse kennengelernt, die im Prinzip an eine politische Partei erinnern. Da gibt es Streitigkeiten über Ausrichtungen, da gibt es Neid, da gibt es irgendwelche Machtkämpfe, da gibt es Konkurrenz, da gibt es üble Nachrede. Im Grunde genommen findest du in der christlichen Gemeinde die schlimmsten menschlichen Entgleisungen, die du überall finden kannst. Das ist so, weil wir alles natürlich nur Menschen sind. Vor 30 Jahren hat zu diesem Thema jemand eine hervorragende Predigt gehalten. Der Mann hieß Eckhard Schäfer. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Er war damals schon was älter. Leitete seit Jahrzehnten eine Riesengemeinde in Bremen. Und war irgendwie auch was Höheres bei den Baptisten. Und der Mann hat zu diesem Thema wirklich eine hervorragende Predigt gehalten. Also er fing dann an, so zu erzählen, wie seine Tochter schwärmte. Ja, wäre das nicht schön, wenn die ganze Gemeinde in einem einzigen Hochhaus leben würde. Alle könnten sich immer besuchen, die Erwachsenen würden Tee miteinander trinken, wir Kinder könnten alle spielen. Ach, wäre das nicht schön, das wäre doch so großartig. Und er hat bei sich nur überlegt, soll ich sie jetzt aufklären oder soll ich sie träumen lassen? Er hat sie träumen lassen. Und dann fuhr er fort und sagte, wie sich so ein sonntäglicher Gottesdienst zusammensetzt, aus welchen Personen das besteht, das ist schon ein großes Geheimnis Gottes. Das ist ein wirklich großes Geheimnis, sagte er. Und dann hat er weitererzählt und hat gesagt, er hat seiner Gemeinde mal eine Predigt gehalten. Zu diesem Thema, ne, wie wir jetzt alle sonntags zusammen versammelt sind. Da hat er gesagt, mit 60% von euch wäre ich einverstanden. Mit 20% könnte ich leben. Und 20% wären auf keinen Fall hier. Sagt er nach dem Gottesdienst, einige Gottesdienstbesucher, die hatten dann die Frage im Gesicht stehen, Herr, bin ich es? Und dann kam aber etwas Geniales. Dann ging er weiter und sagte, das ist eigentlich sehr gut, wie Gott das ausgewählt hat. Denn es ist in der Tat so, wenn Menschen dir sympathisch sind, dann bist du schnell nachsichtig und kannst schnell vergeben. Das geht. Aber wenn Menschen dir unsympathisch sind, wenn du dich richtig an denen ärgern kannst, wenn die dir richtig auf die Nerven gehen, wenn du den schon vom Weiten siehst oder die Schwester, die sich jetzt, ach, wie die sich wieder benimmt, muss die denn immer im Mittelpunkt stehen? Ich meine, muss das sein? Die Porphyrneurose erkennst du schon vom Weiten. Ja, also, das mit solchen Leuten ist schwierig. Und genau die Leute bringen uns weiter. Denn genau an solchen Geschwistern kannst du lernen zu vergeben, wie Jesus dir vergeben hat. Nur mit solchen Geschwistern, die dich richtig ärgern, kommst du weiter im Glauben. Und das ist das Geheimnis, warum wir alle so versammelt sind oder zueinander kommen. Also einen Menschen zu vergeben, bei dem es dir schwerfällt, ist eine ganz andere Hausnummer als bei jemandem, mit dem du eh klarkommst. Und es sind wirklich die unangenehmen Geschwister, die uns im Leben weiterbringen. Da kannst du wahrhaftige Nachsicht, Vergebung und Liebe lernen. Also wenn du mit manchen Geschwistern Probleme hast, dann ist das vielleicht tatsächlich so, dass Gott dir diese Geschwister an die Seite gestellt hat. Und du kannst dir die Frage stellen, warum hast du denn Probleme mit diesen Geschwistern? Und es gibt eine Antwort aus der Psychologie, das ist nicht immer so, okay, aber es kann durchaus so sein. Und zwar, dass diese Leute bei uns Verhaltensweisen spiegeln, die wir an uns selber nicht mögen. Das ist ein häufiger Fall. Also mit anderen Worten, ich habe Probleme mit mir selbst, mit meinen Verhaltensweisen. Und jetzt kommt der andere da an und der hat die auch. Ich mag sie an mir nicht, also mag ich sie an ihm auch nicht. Ja, also bevor du jemanden ablehnst aufgrund seiner Verhaltensweisen, überprüf dich selbst, ob du sie hast. Also ich will jetzt nochmal tiefer praktisch werden, wie einerseits Liebe gelingen kann, beziehungsweise was eine absolute Voraussetzung für Liebe ist. Na? Es gibt eine Voraussetzung, wenn ihr die nicht verinnerlicht, könnt ihr nicht richtig lieben. Das geht nicht. Und einer dieser Verhaltensweisen ist die Vergebungsbereitschaft. Wir hatten gesehen, die Liebe rechnet nicht an. Die zählt nichts auf, die Fehler des anderen. Die Vergebungsbereitschaft ist für jeden Christen zentral. Und das ist auch nur gut so, denn alle deine Sünden sind dir vergeben. Alles, was du je gemacht hast, je negativ gedacht hast, alles ist dir vergeben von Jesus Christus. Und jetzt kommst du, aber die Schwester oder der Bruder, die sind so unangenehm, die haben mir so weh getan, das ist so schmerzhaft, das ist so ungerecht. Das ist menschlich Und Vergebung ist manchmal natürlich auch ein Prozess, je nachdem, was einem angetan wurde. Und Gott erwartet auch nicht, dass wir sofort vergeben können, aber zumindest, dass wir eine Bereitschaft haben zu vergeben. Und Gott kann es gar nicht leiden, wenn wir das nicht machen. Als Hausaufgabe könnt ihr gerne Matthäus 18, 21 bis 34 lesen. Da hat Gott eine ganz klare Meinung, wenn wir nicht vergeben. Das ist das Gleichnis vom ungerechten Schuldner. Das ist brutal, was Jesus da sagt. Aber es hängt eben damit zusammen, dass uns auch vergeben worden ist. Und Jesus Christus ist ja für uns gestorben, damit wir Vergebung bei Gott haben. Das heißt, die Vergebung ist der Angelpunkt seines Todes. Und Vergebung ist in jeder Beziehung zentral. Wenn du immer die Leichen aus dem Keller des anderen hervorholst und sie dem vorhältst, wirst du nie beziehungsfähig sein. Nie. Das geht nicht. Also, Vergebungsbereitschaft ist das Wichtigste, was wir brauchen. Ganz, ganz wichtig. Dann habe ich natürlich ein bisschen ein Problem, wie kann man denn jetzt ganz rein praktisch mit schwierigen Geschwistern umgehen? Und ich habe da ein Problem. Ich weiß, negative Gefühle ist nicht so gut. Ich bin ja Theologe, kenne die Bibel ganz gut. Und weiß dann, wenn ich so Emotionen habe über den anderen, der mich jetzt richtig aufgeregt hat, sollte ich das eigentlich lassen. Ja? Allerdings bin ich kein Übermensch. Ich habe Emotionen, ne, bei manchen Leuten kommt vor. Und dann habe ich mir Konzepte zurechtgelegt, wie kann ich mit meinen negativen Emotionen umgehen. Ja, übrigens, aus der Psychologie wissen wir, negative Emotionen sollte man schnellstmöglich loswerden. Das ist nicht gut für die Psyche. Das erste Konzept nenne ich den Jesus-Joker. Und wahrscheinlich kennt ihr das unter anderem Namen. Das bedeutet ganz einfach, ich mache mir bewusst, in dem negativen Bruder oder der negativen Schwester wohnt Jesus genauso wie in mir. Jesus Christus ist genauso für die negative Schwester und den negativen Bruder gestorben wie für mich. In mir wohnt der Heilige Geist und in ihnen auch. Und das ist schon mal viel wert, wenn ich mir das bewusst mache. Und da kann schon viel Heilung geschehen. Es wird alles viel leichter, wenn du Christus in den anderen siehst. Und das kann schon sehr, sehr befreiend sein. Leider funktioniert das Konzept bei mir nicht immer. Ja, ich bin emotional aufgewühlt. Und dann hat der Heilige Geist auch nicht so viel Platz in meinem Leben. Ja, deshalb habe ich mir ein zweites Konzept überlegt. Das ist verbunden mit dem ersten Konzept. Und das zweite Konzept nenne ich den Liebesjoker. Und zwar besetze ich mich ganz, also erstmal die Emotionen, wenn ich die habe, die müssen raus. Wer Emotionen nicht rauslässt, der verstärkt sie. Also die müssen erstmal raus. Und die Frage ist ja nicht, die Frage ist letztendlich, verharre ich in diesen Emotionen und denke über den anderen nur schlecht oder schaffe ich es, diese Emotionen zu überwinden? Ja, aber raus müssen die, ganz wichtig. So, und dann überlege ich mir ganz bewusst, okay, eigentlich habe ich nicht das Recht zu verurteilen, zu hassen. Ich habe nur ein Recht und das ist zu lieben. Das Recht habe ich. Ich mache mir ganz bewusst, ich habe gar kein Recht zu hassen. Jesus hat mir vergeben, ich muss vergeben oder sollte vergeben. Und dann mache ich mir ein zweites bewusst und sage mir, welche Fehler hast du denn? Und ja, wenn du nicht ganz geistlich tot bist, wirst du schnell dahinter kommen, du hast auch deine Fehler. Du machst auch Dinge falsch. Ja? 1. Johannes 1,10. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. 1. Johannes 1,10. Und wenn ich mir meine Schwächen bewusst mache, wenn ich die aufzähle und sage, okay, ich lebe ja auch nur aus der Vergebung, dann kann ich die Schwächen des anderen annehmen. Zumindest gelingt das bei mir. Und dann gelingt es mir im nächsten Schritt, ihn um Christi willen zu lieben. Also bei mir funktioniert das. Gut. Aber das muss man sich alles ganz bewusst machen. Welche Fehler habe ich selber? Ist es gerechtfertigt, dass ich jetzt sauer auf den anderen bin, wenn ich selber Fehler habe? Ich habe andere Menschen auch schon verletzt, wie ich verletzt wurde. Ganz normal. Das hat jeder von uns. Oder betet um Sündenerkenntnis. Viel Spaß. Das nimmt der Herr sehr ernst. Habe ich mal gemacht vor ein paar Jahrzehnten. Habe ich auch gedacht, okay, was da dann alles kam. Also, Gott macht keine Fehler und es ist überhaupt kein Zufall, wie wir heute Morgen zusammen sind. Ne? Die schwierigen Geschwister haben eine besondere Aufgabe für dich. Wenn du dich darauf einlässt, wirst du es kennenlernen und du wirst wachsen. Aber nur die bringen dich richtig weiter, an denen du dich richtig ärgern kannst, richtig reiben kannst, die dir auf den Nerven gehen. Die anderen sind gut und schön und stärken dich. Ich schließe, wie ich begonnen hatte, und zwar möchte ich nochmal auf die Geschichte von Johannes zurück. Also als der Mann alt war, hatte er nur noch eine Botschaft. Kindlein liebt einander. Und dann wurde er gefragt, sag mal, du hast nur noch eine Botschaft. Wieso? Sagt Johannes, weil es das Gebot des Herrn ist und es geschieht genug, wenn es geschieht. Also es passiert genug, wenn Geschwister untereinander sich lieben. Das reicht. Amen.